herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kaschoner Gemeinde Motzhausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kaschonergemeinde-motzhausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Vergangene Woche habe ich eine Diskussion angeschaut. Menschen bei Maischberger heißt das Ganze, glaube ich. Und dort wurde über den Islam diskutiert und über den brutalen Koran, der zur Gewalt aufruft. Und wie das so ist, in so einer Diskussion wird ja auch ganz schnell die Frage nach dem Christlichen, nach dem Vergleich gezogen. Und dann heißt es, ja, aber das Alte Testament, das ist doch manchmal auch ganz schön brutal. Und es gibt tatsächlich solche Situationen, wo die Größe Gottes auch dort dadurch deutlich wird, dass er Dinge macht, die wir vielleicht heute gar nicht mehr so verstehen. Aber wir haben heute mit einem Text zu tun, den wir im Kinderprogramm neulich auch hatten. Und wo wir dann zusammenstanden, die Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, ich weiß es nicht mehr, es war, glaube ich, Anita, und dann hatten wir überlegt, wie kann man das jetzt deutlich machen, die Größe Gottes, und dann eben zu überlegen, wie kann Gott so viele Menschen aufs Mal eben einfach töten lassen. Und wenn ich darüber nachdenke, über den Text von heute, frage ich mich, was das denn im Film und Fernsehen für eine FSK-Freigabe hätte. Und wahrscheinlich habt ihr es schon erraten, heute ist der Text dran, Elia und die Situation am Karmel, an diesem Berg, das Gottesurteil, so ist es überschrieben. Und wenn es damals eine Zeitung gegeben hätte, vielleicht so wie die Bild-Zeitung, da gibt es so eine fromme Variante, nicht von früher, sondern von heute, aber die das Ganze so in so einer Art wie bei der Bild-Zeitung aufmacht, da hätte dann hier eben gestanden, vielleicht Baal spielen verboten. Elia beschert Baals Propheten auf dem Karmel vernichtende Niederlage. So hätte es, könnt ihr nachher mal reingucken, ist ganz amüsant, manche Sachen. Da wurde dann schon davon berichtet. Aber wie ich so mich mit dem Text beschäftigt habe, habe ich gedacht, das greift eigentlich zu kurz. Wir befassen uns hier nämlich nicht mit dem Kampf Elia gegen Ahab, sondern das Ganze geschieht eben auf einer viel größeren Ebene. Und die Zeitung hier ist eigentlich viel zu kurz gegriffen. Eigentlich müsste es heißen, vielleicht, jetzt habe ich mal mir Gedanken gemacht, könnte eine Überschrift heißen Kampf der Gottheiten oder der schärfste Konflikt aller Zeiten oder vielleicht Baal, schläfst du wirklich? So hätte ich vielleicht die Überschrift gewählt. Und es wird deutlich, es geht heute eben um die Größe Gottes, um die Macht Gottes und letztlich auch um die Einhaltung des ersten Gebotes, wo Gott gesagt hat, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und das haben die Menschen damals in Israel vergessen. Und aus diesem Grund hat Gott Elia eingesetzt. Wir haben es jetzt schon gehört. Er lässt ihn in die Ausbildung, zuerst am Bach Krit, wo er alleine war, ein Jahr. Dann sendet er ihn zur armen Witwe. Und die müssen gemeinsam von Mehl und Öl sich ernähren und das funktioniert. Und dann lässt Gott seinen Sohn sterben. Und Elia ist verzweifelt und auch betet. Und es geschieht das Unglaubliche, dass Gott durch Elia diesen Sohn wieder auferweckt. Gott hat ihm in die Ausbildung genommen, damit er das, worüber wir heute etwas hören, überhaupt leisten konnte. Gott hatte auch da eben den Überblick und er wusste, was Elia brauchte, damit am Ende das Ergebnis rauskam. Und Ahab ließ ganz Israel und die angrenzenden Länder nach Elia durchsuchen. Es gelang ihm aber nicht. Und Elia erwartete im Glauben, dass Gott ihm den nächsten Schritt zeigen wird. Und dann, endlich nach 3 Jahren des Wartens, kam endlich die Antwort von Gott. Da heißt es, und ich lese heute 1. Könige 18, die ersten beiden Verse, und dann 17 bis 40, und ich werde sie nach und nach vorlesen. Ist auch ein längerer Text, vielleicht geht auch die Predigt heute ein kleines bisschen länger, nicht erschrecken. Es ist auch sehr spannend. Genau, der erste Vers, da heißt es, nach einer langen Zeit kam das Wort des Herrn zu Elia, im 3. Jahr. Geh hin und zeige dich, Ahab, denn ich will regnen lassen auf der Erde. Ja, 3 Jahre zuvor hat Elia dem Ahab mitgeteilt, es wird nicht mehr regnen, jahrelang. Und jetzt sagt Gott dem Elia, zeige dich, denn ich will wieder Regen geben. Und das möchte ich gerne meinem Volk mitteilen. Und Ahab, heißt es im Vers 2, und Elia ging hin, um sich Ahab zu zeigen. Und dann kommt dieses erste Aufeinandertreffen zwischen dem meistgesuchten Mann Israels mit dem König, der nach ihm gesucht hat wie die Nadel im Heuhaufen. Denn mittlerweile war das Land ausgetrocknet. Es war vertrocknet. Nichts ging mehr, und das heißt im Text, es war aber eine große Hungersnot in Samaria. Und schuld ist an dieser ganzen Sache natürlich Elia. Zumindest behauptet das der Ahab. Da sagt er, bist du nun da, der Israel ins Unglück stürzt? Ja, Ahab hat immer noch nicht erkannt, dass in dem Ganzen sein Fehlverhalten dahinter steckt. Er wirft das Elia vor. Und wenn wir hier in das Hebräische schauen, dann merken wir, dass hier ein hebräisches Tunwort oder Verb in einen Namen, ein Hauptwort umgewandelt wurde. Das Verb heißt eigentlich Ärgernis erregen. Und er sagt ihm quasi ins Gesicht, du bist der Ärgermacher, du bist der Unruhestifter. Und dieses gleiche Wort wird auch noch benutzt für das Wort Schlange, Viper oder Natter. Also was sagt denn Ahab? Du bist die schleimige, hinterhältige Schlange im Gras. Du stürzt Israel ins Unglück. Und er zeigt so ganz deutlich, was er über Elia denkt. Er ist zornig über Elia und er verachtet ihn sogar. Und nun zeigt sich das, was Elia gelernt hat. Er steht diesem Mann Auge in Auge gegenüber. Er hört sich diese Vorwürfe und die Verachtung an und lässt sich nicht einschüchtern. Im Gegenteil, weil er weiß, dass er von Gott zu dieser Aufgabe berufen ist, steht er mit aller Vollmacht vor diesem König und klagt den tatsächlich Schuldigen an. Er weist die Anklage von sich und sagt ihm ins Gesicht, nicht ich stürze Israel ins Unglück, sondern du und deines Vaters Haus, dadurch, dass ihr des Herrn Gebote verlassen habt und wandelt den Baalen nach. Also Elia bringt das hier wirklich auf den Punkt. Lasse nicht mir die Schuld für das Geschehene an. Gott hat diese Dürre über dich gebracht. Er hat dir sogar im Vorfeld alles angekündigt und hat dieses Unglück über dich gebracht, weil du seinen Befehlen nicht gehorcht hast. Du hast dich von den Götzen verleiten lassen und du hast dafür gesorgt, dass Gott den Himmel über Israel verschlossen hat. Er hätte das wissen müssen, dass Gott des Himmels der Höchste ist. Und Elia war jetzt bereit, ihm mit Beweisen entgegenzutreten. Und so begann diese große Kraftprobe am Karmel. Ahab gegen Elia. Nein, in Wirklichkeit eben geht es hier um die Kraftprobe zwischen heidnischen Göttern und unserem lebendigen Gott und Herrn. Und so begeht Ahab und Elia die Vorbereitung. Elia, um den Beweis der Größe noch deutlicher zu machen, bittet dann die Priester und Baalspriester und Propheten, dass sie selber eben anfangen, den Stier zurechtzumachen. Und Ahab lässt eben alle Priester und Propheten am Berg versammeln und auch das ganze Volk Israel, so heißt es in Vers 19. Wohlan, so sende nun hin und versammle zu mir ganz Israel auf dem Berg Karmel, und die 450 Propheten Baals, auch die 400 Propheten der Aschera, die vom Tisch Isabels essen. Und so sandte Ahab hin zu ganz Israel und versammelte die Propheten auf dem Berg Karmel. 850 Leute von den heidnischen Göttern waren da und auch das Volk Israel. Und diese Propheten, die waren ja auch was Besonderes. Die gingen ja am königlichen Hof aus und ein. Sie waren dort geachtet und willkommen. Und eben das Volk Israel wurde genauso gerufen. Und selbst wenn vielleicht nicht alle kommen konnten, so waren doch die wichtigsten Vertreter vor Ort zusammen. Und bevor sie mit dem Gottesurteil beginnen wollen, spricht Elia zuerst einmal zu seinem Volk, zu Gottes Volk. Denn er wollte das abtrünnige Volk, das vielleicht an manchen Stellen sehr bereitwillig den schlechten und heidnischen Göttern gefolgt war, er wollte sie wieder zurückzuholen. Er wollte sie wieder für den wahren Gott zurückgewinnen. Und gleichzeitig wollte Elia bzw. Gott alles, was gegen ihn spricht, aus dem Land entfernen. Das war dieser Hintergrund. Und damit möglichst viele den Beweis für Gott und Israel sehen, sollten so viele Menschen wie möglich diesem Ereignis beiwohnen. Und weil er das Volk gewinnen möchte, spricht er sie eben zuerst an. Und das tat er, indem er sprach: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete nichts. Das Volk antwortete nichts. Wie nennt die Bibel an anderer Stelle so ein Verhalten? Im Neuen Testament wird so eine Gemeinde als lau bezeichnet. Mal so oder mal so. Mal auf der einen Seite, mal auf der anderen. Und in Offenbarung 3 heißt es: Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Ja, wie lange werden sie jetzt noch zögern, das Volk? Irgendwie scheint es, dass sie ertappt wurden. Und wenn das so ist, kennen wir doch auch, wenn wir als Kinder ertappt wurden, dann ist man lieber erst einmal ein bisschen ruhig, sagt nichts. Sie sind nicht auf Elia eingegangen. Sie sind auch, haben auch nicht angefangen, mit ihm zu streiten. Sie sind nicht auch auf seiner Seite. Sie versuchen, irgendwie neutral zu bleiben. Aber zumindest hat Elia in ihnen schon wieder etwas wachgerüttelt scheinbar, was scheinbar verschüttet war. Und so fing er an, Taten folgen zu lassen. Verse 22 folgende. Da sprach Elia zum Volk: Ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn. Aber die Propheten Baals sind 450 Mann. So gebt uns nun zwei Stiere und lasst sie wählen einen Stier und ihn zerstücken und aufs Holz legen, aber kein Feuer daran legen. Dann will ich den anderen Stier nehmen und aufs Holz legen und auch kein Feuer daran legen. Und ruft ihr den Namen eures Gottes an, aber ich will den Namen des Herrn anrufen. Welcher Gott nun mit Feuer antworten wird, der ist wahrhaftig Gott. Und das ganze Volk antwortete und sprach: Das ist recht. Damit waren sie einverstanden. Dieser Plan war klug, fair und einfach. Baal wurde verehrt und angebetet auch noch als Gott des Feuers. Und in dem Sinne, so, und auch noch als Gott der Ernte und der Erträge, der die Erträge des Landes unter seiner Kontrolle hat. Und wenn also ein Gott Feuer vom Himmel regnen lassen kann, dann mit Sicherheit Baal bitte. Und wie reagiert eben das Volk? Sie fanden diesen Vorschlag angemessen. Sie fanden diesen Vorschlag richtig. Und Elia hat das gut gemacht. Genau das ist das, was sie sehen wollen. Und eben um seinen Erfolg zu steigern, hat er auch noch gesagt: Ihr dürft euch den Stier auswählen. Und dann heißt es: Und Elia sprach zu den Propheten Baals: Wählt ihr einen Stier und richtet ihn zuerst an. Denn ihr seid viele und ruft den Namen eures Gottes an, aber legt kein Feuer daran. Und sie nahmen den Stier, den man ihnen gab, und richtete zu und riefen den Namen Baals an, von morgen bis Mittag, und antworten: Baal, erhöre uns, und sprachen: Baal, erhöre uns. Aber es war da keine Stimme noch Antwort. Und sie hinkten um den Altar, den sie gemacht haben. Von morgens bis mittags riefen sie ihren Gott an, hinkten um den Altar, schrien, beteten, hüpften, vielleicht auch tanzend durch die Luft. Sie taten alles, um Aufmerksamkeit ihres Gottes zu bekommen. Aber der Himmel blieb dort einfach verschlossen. Diese Szene, die muss unvergesslich gewesen sein. Und dann setzt Elia noch eins drauf. Ich stelle mir das fast so ein bisschen vor, da Elia an einen Baum gelehnt, schaut sich das alles an, vielleicht mit verschränkten Armen. Und er sieht die Hüpfenden, er sieht die schreienden Priester, wenn sie alles versuchen, und plötzlich verspottet er sie mit folgenden Worten: Ruft laut, denn er ist ja ein Gott. Er ist in Gedanken oder hat zu schaffen oder ist übers Land oder schläft vielleicht, dass er aufwache. Man würde heute wahrscheinlich sagen, noch ein bisschen Salz in die Wunde streuen. Gell? Wie haben sich hier wohl diese Menschen gefühlt? Ihr müsst lauter sein. Ihr müsst noch mehr meditieren. Ihr müsst ihn aufwecken. Vielleicht ist er in Gedanken oder hat zu schaffen. Vielleicht schläft er oder ist er gar nicht zu Hause. Und mit dieser Ironie verspottet Elia die Baalspriester und Propheten. Und letztlich macht er noch etwas, indem er sie so daran erinnert, dass Gott vielleicht nicht da ist, nicht hört oder schläft. Dann sagt er aber auch letztlich, dass es vielleicht sie das Problem sind, dass sie eben Gott nicht erwecken können. Vielleicht treibt sie das noch mehr in die Raserei, wenn sie merken, ja, irgendwie scheinen sie das Problem zu sein. Und dann heißt es, oder deshalb rasen dann diese Propheten dann richtig aus. Und die Raserei reichte bald ihren Höhepunkt. Da heißt es, und sie riefen laut und ritzten sich mit Messern und Spießen nach ihrer Weise, bis ihr Blut herabfloss. Als aber der Mittag vergangen war, waren sie in Verzückung bis um die Zeit, zu der man das Speiseopfer darbringt. Aber da war keine Stimme, noch Antwort, noch einer, der aufmerkte. Also was muss das für eine unvergessliche Szene gewesen sein? Chaos überhaupt. Es war, als ob die Kräfte der Hölle losgelassen worden seien. Und im Götzenhimmel, da geschah nichts. Keine Antwort. Und stellt euch vor, die Priester völlig erschöpft, herumtaumelnd, schlaff, im Staub liegend, sich am Boden windend, keuchend, blutend und gedemütigt sind sie. Und an diesem Punkt tritt Elia wieder dann ins Rampenlicht. Denn so langsam wurde es nämlich Zeit, das Speiseopfer zu bereiten, so heißt es in unserem Text. Ja, jetzt kommt Gottes Augenblick. Elia nutzt hier die Traditionen, die Gott Israels verehren. Und damit möglichst, dass alles möglichst gewaltig wird, macht Elia einiges, um diesen Effekt zu steigern. Er macht einiges, damit für die Menschen klar ist, das war kein Zufall. Und da heißt es, jetzt kommt ein längerer Text, da sprach Elia zu allem Volk, kommt her zu mir. Und als alles Volk zu ihm trat, baute er den Altar des Herrn wieder auf, der zerbrochen war, und nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, zu dem das Wort des Herrn ergangen war, du sollst Israel heißen, und baute von den Steinen einen Altar im Namen des Herrn und machte um den Altar her einen Graben, so breit wie 2 Kornmaß aussaat. Und er richtete das Holz zu und zerstückelte den Stier und legte ihn aufs. Und Elia sprach, holt 4 Eimer voll Wasser und gießt es auf das Brandopfer und aufs Holz. Und er sprach, tut's noch einmal. Und sie taten es nochmal. Und er sprach, tut's zum dritten Mal. Und sie taten es zum dritten Mal. Und das Wasser lief um den Altar her und der Graben wurde voll Wasser. Was macht Elia hier? Er richtet alles, um einen Stier zu opfern. Aber Ahab macht nicht nur einfach nur auf das auf einer x-beliebigen Feuerstelle. Er bringt zuallererst einmal etwas in Ordnung, was zerstört war. Die Ordnung Gottes. Inmitten von heidnischen Altären, denn dort standen die mit Sicherheit auch rum auf den Hügeln. Da baute er den Altar des Herrn wieder auf. Und er macht das so deutlich, dass er mit den anderen nichts zu tun haben will. Wenn Elia möchte, dass Gott diesen Stier annimmt, dann auf seinem Altar, auf dem Altar des Herrn. Und dieser Altar musste ja so kräftig gebaut sein, dass er auch das himmlische Feuer aushält. Und dann schließt Elia, indem er den Altar des Herrn macht, eben auch die Tradition mit ein. Das, was ein Volk ausmacht, indem er die 12 Steine hinlegt, die für die Stämme Israels standen. Und der Altar sollte die Größe Gottes verdeutlichen, indem er mit Wasser getränkt wurde, damit hinterher keiner sagen kann, dass dieser Altar irgendwie zufällig durch irgendeinen Funkenflug anging. Jeder, der dort war, sollte begreifen, dass Gott der ist, der das Unmögliche möglich gemacht hat. Und vielleicht denkt jetzt der ein oder andere, das war ja trocken, das Land. Woher nehmen die denn überhaupt so viel Wasser? Aber das kann man erklären, dass man auch mit Salzwasser ein Opfer tränken kann und der Karmel ist nicht so weit weg vom Mittelmeer, sodass sie wirklich genügend Wasser hatten, um das Opfer wirklich zu durchtränken mit Wasser. Und als letztes, Elia macht das zu einer Zeit, da das Speiseopfer dargebracht werden sollte, was immer eben auch in Verbindung mit dem Brandopfer dargebracht wurde. Und interessant ist es, dass Elia auch dieses Opfer als Brandopfer bezeichnet. Und dieses Brandopfer war ein ganz spezielles Opfer, denn hier liegt das Wesen auf der völligen Verbrennung des Opfertiers. Der Priester schnitt das Opfer in Stücke, legte es auf den Altar und verbrannte sie. Und so stieg das Opfer ganz und gar in Rauch und Flammen auf und zu Gott empor. Und damit verkörperten sie damals mit dem Brandopfer die völlige Hingabe Gottes an Gott. Dieser Gedanke der Versöhnung ist bei diesem Opfer gar nicht das Wichtigste. Hier geht es um die Hingabe eines Volkes an Gott. Hier behielt der Mensch nichts für sich zurück und gab alles Gott. Und genau das ist das, was Elia macht. Dieses Brandopfer war nicht nur zufällig zu der Zeit, sondern er wollte mit diesem Opfer wirklich wieder dafür sorgen, dass die Menschen wieder zu Gott umkehren. Und dann heißt es, und als es Zeit war, das Speiseopfer zu opfern, trat der Prophet Elia herzu und sprach: Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israel, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich das alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, damit dies Volk erkennt, dass du Herr Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrst. Elias Gebet war nicht so spektakulär wie das der Propheten und der Priester. Es war eigentlich ein ganz einfaches Gebet des Glaubens. Es gab kein Flehen, Schreien, Ritzen, Tanzen, keine leeren Wiederholungen. Es war eine schlicht ausgesprochene Bitte. Denn wenn Gott handelt, der braucht der Prophet Gottes nicht viel zu machen. Die Bitte Elias war der Wunsch, dass sich Gott selber beweist, dass er der einzig wahre Herr ist. Und ich finde diesen Gegensatz von Elia und diesen Propheten einfach überwältigend. Und die Reaktionen Gottes sind unmittelbar und überzeugend. Da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf im Graben. Und als das alles Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen: Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Ja, Gott, er hat geantwortet und hat deutlich gemacht, wer er ist. Und das Volk hat es erkannt. Und Gottes Feuer berührt nicht nur das Opfer, sondern auch die Herzen der Menschen damals. Und außerdem befreite Gott durch Elia Israel vom Heidentum. Er lässt nichts übrig. Da heißt es nämlich im Vers 40, Elia aber sprach zu ihnen: Greift die Propheten Baals, dass keiner von ihnen entrinne. Und sie ergriffen sie. Und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und tötete sie daselbst. Und so eine Stelle, die hat natürlich Gesprächsstoff intus. Was für eine extreme Situation. Aber war das wirklich so extrem? Was würdet ihr von einem Arzt halten, der bei euch eben einen Tumor oder einen Krebs feststellt, der schnell wächst, der schnell wuchert? Und der Arzt kommt und sagt: Dann nehmen wir mal ein paar Zellen raus, ein kleiner Eingriff, nichts Großes. Was würdet ihr da denken? Halt, stopp, so nicht, das Zeug muss aus dem Körper raus, damit es eben keinen Schaden mehr anrichten kann. Und ein guter Arzt, der erkennt eben das Tödliche, das schlechte Gewebe und weiß, dass das raus muss. Dieser Arzt schneidet sogar noch in das Gute hinein, damit er auch wirklich alles erwischt. Und da würden wir vielleicht auch fragen, ist das extrem? Nein, das ist nicht extrem, das ist letztlich lebensrettend und weise. Und die Propheten Baals, sie standen für das Unmoralische, das Menschenfeindliche, das gegen Gott gerichtete Übel des Landes. Und so wird das Brandopfer, und so wie das Brandopfer alles forderte, so fordert Gott eben auch völlige Hingabe. Nein, nicht lau ist die Wassertemperatur der Wahl, sondern warm oder kalt. Für uns heute ist das zwar schwierig zu akzeptieren, dass Gott hier mal eben 850 Menschen töten lässt. Aber es geht hier um die Heiligkeit und die Herrlichkeit Gottes. Er will all das, was verderblich ist, hinausbringen aus Israel, damit das nicht wieder hochkommt. Zum Schluss möchte ich noch mal gerne drei Gedanken mit auf unseren Weg geben, für unseren Alltag, aber auch gerade dann, wenn wir uns auch vorbereiten auf das Buscafé. Der erste Gedanke: wenn wir sicher sind, dass wir uns im Willen Gottes befinden, dann sind wir unbesiegbar. 1 gegen 850 scheint hier die Gleichung zu sein. Sieht nicht sehr vielversprechend aus. Aber wenn wir genau hinschauen, heißt es 850 gegen einen und Gott. Wenn wir im Juni auf der Straße sind oder wir in diversen Gesprächen mit Nachbarn, Freunden, Bekannten sind, dann dürfen wir uns ganz bewusst machen, dass wir mit Gottes Geist unterwegs sind. Dass wir mit ihm unterwegs sind, der alles bewegen kann. An einer meiner ersten Evangelisationseinsätze, die ich hatte während meiner Ausbildung auf Krishona, da war mein erster Gesprächspartner ein Doktor der Biologie. Ich war im zweiten Studienjahr auf Krishona und dann wollte er mit mir über die Evolution sprechen. Und dann dachte ich, ja super, das ist ja auch 1 gegen 850. Na, so vielleicht extrem nicht, aber wenn einer das kann, dann er. Und vielleicht hat dieser Biologe tatsächlich auch bessere Argumente. Und dann fragte ich ihn einfach, was ist denn das Wichtigste am Schöpfungsbericht? Das wusste er nicht. Und da sagte ich ihm, wisst ihr, der Schöpfungsbericht ist keine wissenschaftliche Ausarbeitung. Dieser Schöpfungsbericht ist dafür da, dass deutlich wird, dass Gott der ist, der das Leben schenkt. Dass Gott der ist, der den Menschen den Atem eingehaucht hat. Und dann habe ich ihn gefragt, und hat Gott auch bei dir seinen Atem eingehaucht? Und plötzlich war ich eben nicht mehr auf dem Gebiet der Biologie, sondern war dann in meinem Gebiet, in meinem Bereich, da wo ich gute Argumente habe, da wo aber auch das Herz schlägt. Und so konnte ich auch als kleiner Theologiestudent mit ein bisschen Erfahrung auch mit dem diplomierten Biologen sprechen und konnte eben ihm so auch gewisse Sachen sagen, die wichtig waren für sein Leben. Wenn wir uns sicher sind, dass wir im Willen Gottes unterwegs sind, dann sind wir unbesiegbar. Dann kann es der Biologe sein oder ein heidnischer Gott. Wir haben Gott auf unserer Seite. Der zweite Gedanke: unsere wirksamste Waffe, unser bestes Werkzeug ist das Gebet des Glaubens. Ich erinnere daran, was uns Gerd, der Evangelist, der ja dann kommt, Gerd Henneböhle, alles berichtet hat am Bus. Und wir haben eben auch von Anita diesen Buchvorschlag von den Wundern gehört, was dort alles geschehen ist. Und beim Bus heißt es, da werden Menschen gesund. Da werden Menschen von falschen Bindungen gelöst. Menschen kehren auf der Straße nicht den Weg, sondern in ihrem Herzen. Menschen sprechen mit Vollmacht vom Glauben. Und selbst wenn du jetzt jemand bist, der Angst hat, der unsicher ist, gehe ich überhaupt dahin? Oder eben habe ich überhaupt die Kraft, so einen Dienst zu tun? Dann möchte ich dich ermutigen, zu kommen, dabei zu sein, zuzuhören und selber auszuprobieren. Denn unsere Waffe, unser Werkzeug ist Gott und unser Gebet im Herzen, was wir bei jedem Gespräch eben auch führen. Und deswegen haben wir auch mit Gottes Geist ein Gott auf unserer Seite und er führt uns und leitet uns. Und der dritte Gedanke, ein geteiltes Herz ist genauso falsch wie ein offener Gottesdienst, wie es so schön heißt mit dem Lauen. Wie heißt ein anderer Spruch, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Das geht nicht. Oder der Spruch, wenn du zu McDonald's gehst, bist du noch lange kein Hamburger. Genauso wenig macht dich das in die Kirche gehen zu einem Christen. Wir haben eigentlich das Beste eben, was wir den Menschen bieten können. Wir dürfen ihnen den lebendigen Gott nahebringen. Wir dürfen ihnen sagen, was wirklich wichtig ist im Leben, wofür es sich lohnt zu leben. Denn so wie Gott damals gehandelt hat, handelt er eben auch heute noch. Zum Schluss nochmals die Zeitungsartikel. Vielleicht könnten die heißen, statt Kampf der Gottheiten oder der schärfste Konflikt aller Zeiten oder Baal, schläfst du wirklich? Vielleicht muss man am Ende doch eine andere Überschrift nehmen, nämlich der Gott, der mit Feuer antwortet. Oder eben Gewinner ist der wahre Gott. Denn das ist letztlich das, was uns dieser Text heute mit auf den Weg geben kann. Ein König voller Macht, ein König voller Pracht, das haben wir gesungen. Und dieser König ist auch heute noch lebendig und lebt hier mitten unter uns. Amen.